Morgen miteinander. Wir machen weiter in unserer Predigserie miteinander unterwegs sein als Gemeinde anhand vom 1. Korintherbrief. Und ich muss schon sagen, da haben wir also einen schwierigen Job gegeben. Ich finde den Brief schwierig. Und dann noch Themen, die Paulus hier anschreibt, und jetzt will ich über da auch noch predigen. So schwierige Themen wie einander korrigieren und sich korrigieren lassen. Der Text sind Kapitel 5 und 6. Und zuerst habe ich gedacht, da packe ich alles in eine Predigt rein. Und dann habe ich gefunden, es ist ja Sommerzeit, gell? Ich kann ja relaxen. Und so mache ich zwei Predigten. Heute gibt es praktisch nur Grundlagen, dass wir eine Chance haben, den nächsten Sonntag uns an diesen schwierigen Text zu machen. Ich habe noch ein Bild. Junge Frau, du lebst gefährlich. So volle Dröhnung auf den Kopfhörer, am Handy, mit den Stöckelschuhen, ohne Helm. Also was hast du? Ich habe es doch im Griff. Hat sie es im Griff? Easy, oder? Es gibt so die verhinderten Polizisten, gell? Die immer mit allem was motzen. Was geht das dich an? Der Paulus ist sehr besorgt über Zustände in Korinth. In diesen zwei Kapiteln spricht er drei Themen an. Er sagt, Inzest wird in der Gemeinde toleriert. Ich habe gehört, dass ihr einen Mann in eurer Gemeinde habt, der mit der Frau seines Vaters zusammenlebt. Das ist nach dem römischen Recht verboten gewesen, das hat die Bibel verboten, das hat bei den Römern starke Sanktionen gehabt. Der zweite Punkt ist, bei euch, wenn ihr ein Gekehr untereinander habt, dann geht ihr vor weltliche Richter, um euer Recht durchzusetzen. Wie ist es möglich, dass ihr als Christen eure Streitigkeiten vor Richtern austragt, die Gott nicht kennen, statt die Gemeinde um Rat zu bitten? Und das dritte ist, wo der Paulus da einfach darüber erschreckt. Er sagt, Gläubige suchen Prostituierte auf. Darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals. Ihr spürt etwas, der Paulus ist richtig entsetzt. Entsetzt über Zustände, die herrschen. Leset den ganzen Text und ich glaube, ihr werdet auch überrascht sein, welche Antworten gibt Paulus auf die Probleme. Jetzt aber zurück zu uns. Wie reagieren wir in der Gemeinde? Wenn wir sehen, da ist jemand in der Gefahr, da gibt es Fehlverhalten, da gibt es tolerierte Sünde. Ich denke, oft schweigen wir. Wir schweigen auch, weil wir uns sagen, wir kennen alle da den Trick, mit einem Finger auf den anderen zeigen, dann zeigen drei auf mich. Dann schweigen wir. Ich habe auch meine Schwächen. Ich habe auch mein Versagen. Im besten Fall reden wir hinten durch. Spannend ist, dass auch, wenn Sachen in der Gemeinde passieren, auch die Frage an uns herankommt, auch als Gemeindeleitung, hey, müssen wir reagieren. Ja, wie müssen wir reagieren? Es gibt so etwas wie Entweder-oder-Haltung. Entweder man ist einfühlsam, barmherzig, verständnisvoll oder man ist hart, gefühllos, verurteilend. Entweder man lässt die Meinung und das Verhalten einfach stehen oder man richtet und bricht Beziehungen ab. Wenn man vor der Entscheidung steht, von dem Entweder-Oder, für was wär's? Was ist dran in unseren Gemeinden? Welche Haltung? Hä? Das gibt's nicht. Doch, sie gibt's. Jesus hat uns in diesen Fragen eine sowohl als auch Haltung gezeigt. Anstatt dass, wie wir es oft machen, Gnade, Barmherzigkeit und Wort, Gottes Heiligkeit, als einfach nur als einen Gegensatz zu sehen, lebt Jesus in seinem Umgang eine dritte Option, die Mitte. Jesus wurde Mensch und lebte unter uns. In Jesus sind Gottes Gnade, seine Barmherzigkeit und Wahrheit zu uns gekommen. Jesus bringt die beiden Sachen, die für uns oft gegensätzlich scheinen, wo wir das Gefühl haben, jetzt müssen wir uns entscheiden, bringt Jesus zusammen. Wie macht er das? Wie begegnet Jesus der Frau, die man gerade im Ehebruch ertappt hat, wo man gerade steinigen will, wo das Gesetz doch sagt, ja, rühret Stein. Wo dann alle weggegangen sind, redet Jesus zu der Frau und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Hat Jesus das Verhalten von der Frau toleriert? Weggeschaut? Hat Jesus kein Urteil gehabt über das Verhalten? Ich glaube, die Frau hat sehr gut verstanden, dass Jesus ihr eine neue Chance gibt. Wie begegnet Jesus am reichen Jüngling? Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Und dann lauft er davon, samt seinem grossen Portemonnaie. Da müsst Jesus hinterher und sagt, halt, hast nicht ganz so gemeint. Nein. Jesus sieht den jungen Mann und er weiß, hey, für dein Leben gibt es ein gewaltiges Angebot. Das biete ich dir an. Der Mann läuft weg. Ich glaube, er hat die Augen von Jesus. Die Liebe von Jesus, die ihn auch laufen lässt. Ich glaube, die Augen hat er nicht vergessen. Ich bin gespannt, ob er uns einmal im Himmel seine Geschichte erzählt, wie weit er davon gelaufen ist, bis er zurückgegangen ist zu dem Jesus, der ihn gern gehabt hat. Aber Jesus war konsequent. Der Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte, hast du mich lieb? Jesus sagte, oder Petrus einfach eingesteht, sein Versagen. Dreimal hat er Jesus verleugnet. Dreimal sagt er ihm, du weißt, ich habe dich gern. Dann weide meine Schafe. Jesus gibt in seiner sowohl als auch Haltung dem Petrus die grösste Verantwortung, die er irgendjemandem übergeben konnte. Wie ist Jesus mit dir umgegangen? Bis dahin, auf deinem Weg mit ihm? Wie ist er mit mir umgegangen? Ich glaube, in meinem Leben gibt es ganz verschiedene liebevolle Erschütterungen. Erschütterungen, wo mir gestunken haben, aber wo Korrektur in mein Leben gebracht hat. Und ich habe lange Zeit gefunden, der Vers ist einfach falsch, das habe ich euch auch schon gesagt. Ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Ich habe so lange gemeint, ich sei nur umgekehrt zu Jesus aus Angst vor der Hölle. Wenn ich Gottes Liebe nicht kennengelernt hätte, seine Barmherzigkeit und seine Güte, irgendwann hätte ich meine Angst vor der Hölle überwunden und wäre davongelaufen. Das verhebt nicht. Angst verhebt nicht. Ist unser Glaube, unser Umgang miteinander, wenn wir auch unser Versagen erleben, aneinander, ist das geprägt von dieser sowohl als auch Haltung. Von Gottes Gnade, aber auch von Gottes Wort. Begeistert uns Gottes Liebe auf dem Hintergrund von seiner Heiligkeit und von seiner Vergebung. Ich werde immer wieder konfrontiert mit Menschen, die sagen, für mich gibt es nur noch einen Gott von der Liebe. Wenn wir dort landen, dann wird die Liebe von Gott bedeutungslos. Was so gewaltig ist, dass Gott, obwohl er ein Heiliger, obwohl er ein Gott ist von der Gerechtigkeit, mich trotzdem liebt und mir eine Chance gibt. Wenn man die Worte zur Bibel ausrührt, dann verliert unser Glaube Bedeutung. Dann können wir aufhören. Ein zweiter Punkt, das ist ja noch eine junge Frau, oder? Meinen Sie, mit 60 ist sie auch noch so unterwegs? Vielleicht hat sie einen Helm, gell? Also ich war schon 60 und habe immer noch keinen Helm. Ich glaube, wenn wir miteinander umgehen, auch in der Gemeinde, also das ist im Fall kein gutes Beispiel da mit dem Helm, gell? Ich glaube, Gott geht mit uns auch nicht einfach mit einem Maßstab um. Sondern das, was Gott von uns erwartet, auch an Vertrauen, auch an Gehorsam, hat ganz viel damit zu tun, welchen Weg hat Gott schon mit uns gehen können. Wie hat das Vertrauen, das Gehorsam auch dürfen wachsen? Und von daher ist es auch immer ganz schwierig, wenn es in einer Gemeinde einfach nur einen Maßstab gibt, so muss man sein. Ganz am Anfang kommen die Jünger von Johannes zu Jesus und sie fragen ihn: Rabbi, wo wohnst du? Und dann sagt Jesus: Kommt einfach nicht mit mir, ich kann euch sagen, es ist schwierig. Nein, da sagt er: Kommt doch mal schauen. Schaut es dir an. 2,5 Jahre später redet Jesus mit den gleichen Jüngern nochmal über das Gleiche. Und er sagt: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Hey, das sind zwei sehr unterschiedliche Botschaften. Da liegen, ich weiß es nicht genau, da liegen 2 Jahre dazwischen. 2 Jahre mit Jesus unterwegs. Und um es praktisch zu machen, wenn sich jemand neu auf den Weg macht, den Jesus kennenzulernen, Und er ist einfach einmal interessiert. Aber er hat den Jesus auch noch nicht erlebt. Ist es denn nötig, dass ich als erst mit dieser Person darüber rede? Hey, da mit dem Konkubinat, da geht im Fall gar nicht. Oder haben wir einfach auch unsere Standards als Lenzkirche? Und wenn ich schon lange mit Jesus unterwegs bin und schon ganz viel einfach erleben durfte mit ihm, ist denn meine Unversöhnlichkeit immer noch tolerierbar? Hey, du kannst ja Unversöhnlichkeit nicht mit Konkubinat vergleichen. Du kannst auch nicht meinen langen Weg mit jemandem vergleichen, der einfach dran ist, Jesus kennenzulernen. Geh einen Schritt weiter. Mach ein Hindernis. Mach ein Leben. Auch ohne Pferdmeister. Und ich finde also höhere Stilnoten für den Reiter, oder? Der macht es so gut, oder? Traumhaft. Ich so denkt, wenn wir über Korrektur reden, wenn wir über Sünde reden, dann müssen wir gut verstehen, was ist Sünde. Sünde ist, wenn du versuchst, ohne Ross, ohne Gott, dein Leben zu meistern. Das nächste Hindernis. Das nennt die Bibel Zielverfehlung. Und ich glaube, in unserem Umgang miteinander, gerade auch mit Leuten, die Jesus noch nicht kennen, müssen wir gut verstehen, was ist Sünde. Sünde ist in erster Linie das Beste. Das, was Gott für dich gedacht hat. Da verpassen. An dem vorbeischrammen. Ohne Ross über das nächste Hindernis. Ich bin noch ein bisschen anders geprägt worden. Über Sünde reden heisst nicht, und da will ich auch uns Grosseltern allen sagen, auch in unserem Umgang mit unseren Enkeln. Da hat der Heiland aber gar keine Freude. Bei mir hat damals da geheißen, wenn ich in die Disco wähle, ja, kannst du denn den Heiland mitnehmen? Hey, da wird Gott zu dem, der einfach wartet, bis etwas falsch macht und er die Reise kann auf den Deckel geben. Sünde heisst, das, was du machst, du zerstörst dein Glück. Du zerstörst dein Leben. Und die Bibel ist radikal. Sünde, und wenn sie noch so strahlend, prickelnd, spannend daherkommt, ist immer zerstörerisch. Es macht dich immer kaputt. Und es führt letztlich immer zum Tod. Das Verständnis von Sünde, glaube ich, brauchen wir, um einander zu begegnen. Und verstehe, dass es für Gott nichts mehr gibt, weder Sehnsucht. Sehnsucht zur Umkehr. Gott sagt, mir macht es keine Freude, wenn ein Gottloser sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. So ist Gott. So ist Gott, wenn er mich sieht, wenn er dich sieht in unserem Versagen. Das bricht sein Herz. Wie können wir einander korrigieren? Der Korintherbrief ist voll von Korrektur. Da unterwegs sein. Und ich glaube, es wir tun gut daran, dass wir verstehen, wenn Liebe unser Miteinander prägen soll, die Liebe, die Gott uns schenkt, füreinander. Liebe mischt sich ein. Wie sie sagt, da wie dir Gott geht, das ist mir nicht egal. Dass du, Andreas, immer noch ohne Helm fahrst, das ist mir nicht egal. Liebe, schweig nicht einfach, schau nicht einfach weg. Auf der anderen Seite, wenn Korrektur nicht von Liebe bestimmt ist, dann nützt sie einfach fast immer nicht. Sondern dann verhärtet sich oft einfach nur die Fronten. Einander korrigieren. Einander helfen, damit die Sünde nicht unser Leben zerstört. Wie können wir das? Bringt mich die Not, die ich sehe, und ich habe gesehen, dass jemand in der Gefahr bringt mich da zum Betten. Habe ich echtes Interesse, echte Anteilnahme? Bin ich bereit, ein Stück auch vielleicht in die Schuhe von dieser Person zu schlüpfen? Paulus schreibt einen happigen Brief an Korinther. Aber so, wie er an anderer Art darüber redet, ich glaube, der Paulus war einer, der ganz viel für Korinther betet hat. Bevor du kritisierst, hinterfrag deine Motive. Jesus gibt uns den Rat in dem Matthäus-Evangelium: Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Es geht immer ums Gewinnen. Es geht nicht darum, um Recht zu haben. Es geht nicht darum, ich weiß es im Fall, wie du lebst. Es geht immer darum, zu helfen, zu gewinnen. Stell dir auch die Frage, bin ich die richtige Person? In dem Vers von Jesus geht ein Bruder zu einem Bruder. Habe ich ein Verhältnis, wo die Person, da, wenn ich ihm jetzt das Gefühl habe, dann muss ich es ihm auch sagen, da auch annehmen kann. Vielleicht bist du nicht die richtige Person. Da denke ich gerade auch immer wieder, auch im Verhältnis älterer Kind, ist das nicht immer eine einfache Geschichte. Und in dem Text, im Matthäus-Evangelium, ist der erste Schritt. Wir schauen den nächsten Sonntag noch Schritt 2 und 3 an, weil der Paulus auch dort vorbeikommt. Als erstes Schritt geht es darum, die Person auch nicht bloßzustellen, nicht am Pranger zu stellen, seine Würde zu wahren. Stell ihn unter vier Augen zur Rede. Das ist das Erste. Und meistens kennt die Person sein Fehlverhalten bestens, leidet vielleicht auch sehr daran. Und von daher ist auch immer einfach die Frage an uns, wie können wir denn einander helfen? Helfen auch, Gefahren, Versuchungen zu überwinden. Ganz konkrete Situationen. Jemand wird ungewollt schwanger in unserer Gemeinde. Wie können wir helfen? Das Leben von Alleinerziehenden ist rein finanziell oft ganz schwierig. Haben wir eine Mitverantwortung? Oder gibt es eigentlich fast nur eine Lösung, so schnell wie möglich wieder heiraten, dann sorgt jemand. Einsamkeit von Geschiedenen, von Verwitweten. Bieten mir Hand. Und Tragik ist, dass gerade wenn man auch selber merkt, da hat die Sünde in meinem Leben Macht bekommen. Dann ziehen wir uns zurück in die Heimlichkeit. Und ich glaube, da dürfte man ganz neu auch Beicht neu entdecken. Da haben wir den Katholiken überlassen, das ist schade. Ein Ort, wo ich zu einer Vertrauensperson kann kommen und einfach auch abladen und einen neuen Anfang wagen. Ihr spürt, einander korrigieren. Liebe, schaut nicht einfach weg. Wie machen wir es? Wie können wir hilfreich sein? Jesus hat uns ein ganz tolles Beispiel gegeben. Ich bete. Vater im Himmel, wir landen immer wieder im Entweder-Oder. Im Wegschauen, im Schweigen, wie wir sagen, ich bin ja auch nicht besser. Und du, Jesus, du bringst die beiden Sachen zusammen. Deine Barmherzigkeit, deine Liebe, deine Geduld und deine Heiligkeit und dein Wissen um Gerechtigkeit und Wahrheit. Herr Jesus, da sind wir immer wieder überfordert. Und ich möchte jetzt einfach bitten, da, wo wir selber in einer solchen Situation stehen, wo wir uns die Frage stellen, soll ich etwas sagen? Dass wir wirklich auch dein Leiten da drin dürfen erleben, dass du uns zeigst, wie, wenn und wie kann es gewinnend sein, dass wir aufeinander zugehen. Amen.